Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des gemeinsamen Podcasts von 1848 und Tief im Westen, dem Magazin. Ich bin hier wieder mit Philipp Rentsch. Hi Philipp.
Hallo Claudio, ich grüße dich.
Philipp, unsere letzte Ausgabe war das Interview mit Simon Zoller. Was war das Feedback zum Interview? Was sind deine Gedanken zum Interview? Hol uns da nochmal ab.
Ja, erstmal danke für das Feedback, das wir auf den unterschiedlichen Plattformen bekommen haben, nicht nur direkt auf YouTube, sondern auch per E-Mail, WhatsApp und Co. Ich habe festgestellt, dass es vielen Freude gemacht hat, dass wir einen Gast dabei hatten, und ich kann nur nochmal betonen, dass es auch unser Ziel ist, in unregelmäßigen Abständen, wenn es thematisch passt, auch organisatorisch passt, dann auch einen Gast dazu zu holen. Wir haben ein paar Ideen auch von euch bekommen. Nicht alles ist immer umsetzbar, weil diejenigen natürlich auch mitmachen wollen oder müssen. Nicht alle wollen das immer oder manche dürfen auch nicht, aber grundsätzlich sind wir da schon in Gesprächen und haben da auch vor, weiterhin Gäste mitzunehmen in unseren Talk und das gerne auch mal auszuweiten. Einige von uns haben uns auch geschrieben, von euch geschrieben, dass vielleicht eine halbe Stunde ein bisschen zu knapp ist. Also da überlegen wir auch nochmal, noch mehr in die Tiefe zu gehen. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist zumindest ein bisschen klarer geworden, was Simon Zoller macht. Einige von euch haben gesagt, es gibt hier und da immer noch ein paar Unklarheiten. Aber vielleicht haben wir ja auch die Gelegenheit, nochmal mit einem anderen aus der Geschäftsleitung Sport zu sprechen, um das dann nochmal ein bisschen klarer zu ziehen, wie dann so die genaue Rollenverteilung ist, Claudio. Warst du auch zufrieden mit dem Gespräch?
Absolut, und ich kann mich dem nur anschließen, was du gesagt hast. Also gerade wenn ihr vielleicht auch unkonventionelle Vorschläge habt, mit wem man mal reden könnte, was vielleicht jetzt nicht direkt auf dem Schirm ist, also auch vielleicht Personen, die nicht direkt im Verein sind, die aber trotzdem irgendwie VfL-Bezug haben, an die man vielleicht nicht sofort denkt, schreibt uns gerne, wir sind da super offen für Vorschläge. Aber Philipp, da anzufangen, wo wir bei der letzten PK aufgehört haben. Wir haben jetzt unter Uwe Rösler 17 Spiele gesehen, sprich alle Gegner einmal bespielt. Was ist das Glas denn nun? Ist es halb voll oder ist es halb leer?
Wenn ich jetzt hier auf meinen Schreibtisch gucke, dann ist es ja ziemlich gut gefüllt, also mehr als halb voll. Und ich, also das entspricht auch in etwa meiner Wahrnehmung. 17 Spiele, du hast es gesagt, gegen jeden Gegner hat der VfL einmal gespielt. Es sind 7 Siege dabei gewesen unter Uwe Rösler, 8 Unentschieden. Sicherlich das ein oder andere zu viel, aber auch gut, dass es in schwächeren Spielen, ich denke da an das Spiel in Elversberg oder gegen Hannover, also auch gegen Spitzenteams, dass es da dann trotzdem ein Unentschieden gab und eben keine Niederlage. Da stehen nur 2 in der Bilanz, nämlich die gegen Dresden und gegen Düsseldorf. Und das waren auch keine klaren Niederlagen, zumindest vom Ergebnis her. Insofern, ich habe gerade auch nochmal nachgeguckt, Platz 4 in der Rösler-Tabelle mit 29 Punkten. Also wenn man das hochrechnen würde, dann würde der VfL noch weiter oben in der Tabelle stehen. Also ich persönlich bin zufrieden. Wir werden gleich nochmal ein bisschen auf die Entwicklung eingehen. Aber Claudio, siehst du das wesentlich anders oder sagst du auch, das Glas ist mehr als nur halb voll?
Das ist auf jeden Fall halb voll und mit einer sehr positiven Tendenz, gerade auch vor dem Hintergrund, dass wir uns immer wieder vor Augen führen müssen, wo standen wir denn eigentlich, als Uwe Rösler übernommen hat. Also da haben wir darüber gesprochen, ob man eine zweigleisige Planung machen muss mit Blick auf die kommende Saison, ob man nicht vielleicht im Winter sogar schon Transfers holt, die im Zweifel bei einem potenziellen Abstieg in die dritte Liga bei uns bleiben würden. Davon ist zum Glück jetzt keine Rede mehr. Wir haben über die Existenz des Vereins gesprochen und da ist die Leistung, die Uwe Rösler gebracht hat, den VfL aus diesem Dornröschenschlaf zu holen, mehr als respektabel. Er hat dieser Mannschaft, die de facto klinisch tot war, wieder Leben eingehaucht und deswegen ja, auf jeden Fall ist das Glas halb voll. Jetzt muss man das Ganze natürlich auch in den Kontext setzen, dass wir in diese Saison gegangen sind als Absteiger. Da sind gewisse Ansprüche da, dass man oben mitspielt, gar sogar vielleicht um den Aufstieg mitspielt. Mit dem Etat hätte das auf jeden Fall drin sein können. Aber dafür kann Uwe Rösler nichts. Also in der Situation, in der wir jetzt sind, würde ich aus meiner Perspektive auf jeden Fall sagen, dass das Glas mehr als halb voll ist und dass wir jetzt ohne Sorgen, oder was heißt ohne mit sehr kleinen Sorgen in die weitere Tabellenhälfte gehen, in den Rest der Saison gehen. obwohl wir so gestartet sind, das ist eine absolute Luxussituation, so würde ich es zusammenfassen.
Ja, also die Saison ist natürlich noch nicht vorbei. Wir haben ungefähr noch ein Viertel zu spielen und wir kennen alle die Tabelle, wie eng die Mannschaften beieinander sind. Jetzt, wir nehmen jetzt am Dienstag Nachmittag auf. Eintracht Braunschweig hat heute sich vom Trainer getrennt, will also auch nochmal einen neuen Impuls setzen. Und also ich glaube, da kann auch noch eine Menge passieren. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass der VfL jetzt im Saisonendspurt gegen sehr viele Mannschaften aus dem Tabellenkeller noch spielen wird. Also gegen Magdeburg, gegen Kiel, gegen Braunschweig, gegen Dresden, Fürth, auch Bielefeld. Also das sind alles Mannschaften, die aktuell hinter dem VfL platziert sind. Aber Timo Horn hat es nach dem Spiel gegen Kaiserslautern auch gut gesagt. Diese Mannschaften müssen erstmal auf die Punktzahl kommen, die der VfL jetzt hat. Die müssen also mindestens mal viele davon zwei Siege holen, um überhaupt auf einer Linie mit dem VfL zu sein. Und im Idealfall holt Bochum bis dahin eben auch ein paar Punkte oder ein paar Punkte mehr noch. Also insofern, glaube ich, war es schon ein Befreiungsschlag am vergangenen Samstag gegen Kaiserslautern.
Was man halt auf jeden Fall auch sagen kann, ist, dass eine Entwicklung zu sehen ist. Ich glaube, sehr greifbar sind da die Standards. Also wenn ich an Standards zurückdenke, am Anfang der Saison, übertrieben gesagt, wusste man, ich kann Bier holen gehen, da passiert ja eh nichts. Und mittlerweile sind wir bei Standards relativ gefährlich. Also da ist klar was besser geworden. Die Boxbesetzung ist deutlich klarer geworden unter Uwe Rösler. Hätte man, glaube ich, am Anfang der Saison gar nicht so sagen können, aber mittlerweile hat der Kader ja auch eine gewisse Tiefe und eine gewisse Breite an Leuten, die einfach in der Nähe der ersten Elf sind. Natürlich auch dem zu verdenken, dass im Winter sehr, sehr gute Arbeit gemacht worden ist, aber dazu kommen wir gleich auch nochmal im Detail, wo man den Kader ein bisschen nachjustieren konnte, aber auch eben Spieler, die schon länger da sind, jetzt wieder an ihr Leistungslimit kommen. Und in Summe glaube ich einfach, dass man auch, wenn man vielleicht enttäuscht ist von dem, wo wir insgesamt stehen, weil man mit anderen Erwartungen in die Saison ist, glaube ich, zusammenfassend sagen muss, mit Blick darauf, wo wir im Oktober standen vor diesem Hertha-Spiel, vor 17 Spielen eben, wie schicksalshaft das war und welche Stimmung da in Bochum herrschte. Ich glaube, die Situation, in der wir jetzt sind, dass eben Vereine hinter uns erstmal 6 Punkte aufholen müssen, die hätten wir alle mit Kusshand genommen.
Ja, und deshalb hat es mich auch ein bisschen gestört, dass es nach dem Düsseldorf-Spiel hier und da dann Diskussionen auch schon darüber gab, ob sich der sogenannte Rösler-Effekt so ein bisschen abgenutzt hätte. Weil zweifellos, es war ein Februar, der, was die Ergebnisse angeht, enttäuschend war. Es gab nur 3 Punkte aus 4 Spielen. Ich rechne das dann gerne immer um und sage, naja, es ist wie ein Sieg und 3 Niederlagen. Also diese Unentschieden haben nicht wirklich weitergeholfen. Aber das gegen Düsseldorf war ja wirklich ein Ausrutscher. Die Leistung gegen Nürnberg war stellenweise auch nicht gut, aber die war immer noch okay, in Summe okay. Und davor, aber 2 Wochen vor dem Düsseldorf-Spiel, gab es das Spiel gegen Paderborn in meinen Augen mit eines der besten Auftritte, auch gemessen am Gegner unter Uwe Rösler, zusammen mit dem Schalke-Spiel, eigentlich das beste Spiel, jeweils gegen Top-Teams. Und das war nur 2 Wochen vor dem Düsseldorf-Spiel. Das darf man dann auch nicht vergessen. Also diesen Ausrutscher, wie es ihn in Düsseldorf leider gab, den muss man auch irgendwie immer mal einkalkulieren. Und das Gute ist, unter Uwe Rösler ist es so, dass es eben diese krassen Ausrutscher nicht gibt. Also dass man immer so ein gewisses Grundniveau hat in den Spielen und dadurch natürlich auch hier und da zu Unentschieden gekommen ist, die dann vielleicht auch etwas glücklich waren. Aber weil man dieses Grundniveau hatte, hat man es immer wieder geschafft, dann wenigstens auch nochmal einen Punkt mitzunehmen. Also ich finde, das ist auch ein Teil dieser Entwicklung, dass man eben so wenige Spiele verloren hat und deshalb, ja, die Leistung gegen Düsseldorf war schlecht, aber es war eben erste, zweite Niederlage im 17. oder da im 16. Spiel.
Ich glaube, was jetzt ganz interessant zu sehen sein wird, ist halt dieser Übergang von der Phase, wo Uwe Rösler unseren Verein stabilisiert hat, die Mannschaft stabilisiert hat und wieder in die Spur geführt hat und wo er jetzt langsam in eine Phase kommt, wo er auch eine Mannschaft die Basics verstanden hat, deutlich mehr entwickeln kann. Natürlich auch ein bisschen kurzfristig, weil im Sommer wird es zwangsläufig wieder einen größeren Umbruch geben, aufgrund der ganzen Leihspieler oder auch eben ein Keita Nenz, der aller Voraussicht nach nicht im Verein bleiben wird. Aber ein Grundgerüst an Spielern wird eben auch da bleiben. Und um diese Spieler rum kannst du was aufbauen, um diese Spieler rum kannst du eben im Sommer dann auch ergänzen. Und da bin ich gespannt, wie dieser Übergang von der Phase Stabilisierung rein in die Entwicklung der Mannschaft funktionieren wird. Gerade auch mit Blick darauf, dass wir wieder eine sehr, sehr starke A-Jugend in diesem Jahr haben, die einen Gegner nach dem nächsten vom Platz pflügt, übertrieben gesagt, dass sich die U21 gerade auch etwas stabilisiert hat und mit etwas Glück man da im nächsten Jahr weiterhin den Unterbau in der Regionalliga hat. Also die Voraussetzungen sind eigentlich ganz gut. Da kann man aus dem Vollen schöpfen. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
Ja, auch ein Stück weit mit Blick auf die nächsten Spiele finde ich es dann wichtig zu sehen. Gelingt es Uwe Rösler vielleicht dann auch einen Oliver Olsen noch häufiger, noch mehr zu integrieren? Ja. Also das war ja auch der Plan. Ich finde, das ist jetzt gerade so eine sehr spannende Position, weil man mit Leandro Morgalla eigentlich einen unumstrittenen Stammspieler hatte. Der hat von den Feldspielern die drittmeisten Einsatzminuten gehabt. Nur Lenz und Wittek haben noch häufiger gespielt. Und Morgalla war jetzt das erste Mal, obwohl er fit war, auf der Ersatzbank gegen Kaiserslautern. Aber man hatte eben mit Olsen da einen gleichwertigen Ersatz, der es jetzt auch gut gemacht hat. Und deshalb gehe ich auch davon aus, dass er im Team bleibt. Und das ist für Morgalla dann schade, weil er sich eigentlich nichts hat zu Schulden kommen lassen, auch wenn er vielleicht mal so ein, zwei Spiele hatte, die schwächer waren. Aber ich würde auch nicht sagen, dass das Olsen-Stand jetzt schon stärker ist als Morgalla. Aber da ist halt die Perspektive da. Und das ist ja für den Verein auch wichtig. Bei Morgalla ist klar, man wird keine Kaufoption ziehen können. Die gilt nur für den Aufstiegsfall. Der wird nicht eintreffen. Und mit Olsen hat man eben die Perspektive. Der ist langfristig gebunden. Und deshalb gehe ich davon aus, dass der jetzt auch immer häufiger spielen wird. Und ich finde, der hat es jetzt auch gegen Kaiserslautern wirklich ordentlich gemacht. Wie siehst du das, Claudio?
Sind wir schon fast beim Thema Einzelkritik, haben wir fließenden Übergang. Olsen hat mich tatsächlich auch sehr, sehr positiv überrascht jetzt gegen Kaiserslautern. Ich hatte mir ihn ja auch im Detail ein bisschen angeguckt und hatte ihn so ein bisschen als sehr erwachsenen Transfer beschrieben. Also wo man klar weiß, was man bekommt, welches Skillset er hat. Sehr, sehr nah an der Art und Weise, wie eben Morgalla auch verteidigt. Ich glaube, das hat er auch gut gezeigt, dass er in dieses System sehr, sehr gut reinpasst. Er bringt eine gewisse Körperlichkeit mit, was mich allerdings dann doch schon überrascht hat, wie gut und dosiert seine Vorstöße nach vorne waren. Also da hätte ich diesen Impact eigentlich nicht erwartet. Morgalla ist ja jetzt auch kein Offensivspezialist, aber er hat sehr, sehr kraftvolle Vorstöße teilweise nach vorne gehabt, die sehr wuchtig waren. Das gleiche hat Olsen jetzt auch mitgebracht. Ich bin gespannt, ob es eine einmalige Erscheinung war. Aber selbst bei den Kurzeinsätzen davor konnte man schon sehen, dass er sich sehr, sehr gut eingefügt hat. Deswegen hat er eigentlich den positiven Eindruck, den man in den Spielen davor so ein bisschen von ihm sammeln konnte, ganz gut bestätigt. Und was beim Münsterspiel noch so ein bisschen Fragezeichen war, ob er die Intensität schon hat für volle 90 Minuten in der zweiten Bundesliga, da fand ich, hat er einen sehr guten Eindruck hinterlassen, jetzt von Anfang an. Auf jeden Fall positiv überrascht. Ich glaube, das ist ein super Transfer für uns, gerade wenn man das Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht sieht, was er gekostet hat. Also auch mit Blick auf den Sommer hat man die erste Baustelle eigentlich schon geschlossen. Deswegen nichts Negatives hier, sehr, sehr positiv. Und ich sehe es genauso wie du, mit Blick auf die Vertragskonstellation gehe ich ganz stark davon aus, dass wir ihn jetzt öfters auf der rechten Seite sehen werden. Mal sehen, vielleicht ist Morgalla dann eine Option für die Innenverteidigung. Wenn er jetzt nicht mehr auf Rechtsverteidiger gebraucht wird, eine Option wäre es, vor allem, weil er eine gewisse Geschwindigkeit mitbringt, die uns manchmal im Zentrum ein bisschen abgeht. Aber ja, wie siehst du denn die Innenverteidigung aktuell bei uns?
Ja, ich glaube, dass Uwe Rösler diese Innenverteidigung zusammen behalten wird. Also sieht man ja auch, Noah Losli und Philipp Strumpf sind fast von Beginn seiner Amtszeit an jetzt so zusammen. Also die ersten Spiele waren noch Erhan Masovic dabei, dann ist Noah Losli aber ins Team gerückt. Ich glaube, da wird es jetzt keine wesentlichen Veränderungen geben, weil Kevin Vogt eben offensichtlich nicht so nah am Team ist, wie man sich das eigentlich gewünscht hätte, auch von Vereinsseite aus. Erhan Masovic hat es ordentlich gemacht, als er jetzt einmal reinkam, beziehungsweise von Beginn an gegen Nürnberg gespielt hat, aber da fehlt ja auch ein bisschen die Perspektive, weil er sehr wahrscheinlich im Sommer gehen wird. Morgalla fände ich auch spannend in der Innenverteidigung aufgrund der Stärken, die du genannt hast. Glaube ich trotzdem nicht dran, dass es da jetzt zu einem großen Umbau kommen wird, wobei ich ganz klar sage, die Innenverteidigung ist dann spätestens im Sommer wichtiges Thema auf dem Transfermarkt. Ja, die Anzahl der Gegentreffer ist gering, auch in der Rösler-Tabelle 17 Gegentore in 17 Spielen, das ist ein wirklich sehr guter Schnitt. Man muss aber auch dazu sagen, Timo Horn hat einige Einschläge verhindert. Also ja, wenn man sich die Expected Goals anschaut, dann sieht man das auch richtig. Timo Horn hat da einiges rausgefischt. Ich finde, was die Defensivarbeit angeht, Noah Losli und Philipp Strompf, am Mann sind die beiden gut, in der Luft sind die gut, Geschwindigkeit fehlt und der Spielaufbau. Also jetzt am Samstag gegen Kaiserslautern hat mich das richtig gestört. Philipp Strompf oft unbedrängt, Bälle unsauber zum eigenen Mann gebracht oder ins Ausgespielt. Also da braucht es dann auch wirklich eine Entwicklung im Sommer. Auch mit neuem Personal ganz klar.
Sehe ich ganz genauso. Mit Kevin Vogt bisher leider keine Erfolgsstory. Seine Rückkehr natürlich körperlich, viele Wehwehchen, aber eben auch, dass er sportlich nicht den Impact hat, den man sich sicherlich von ihm erhofft hat. Gerade weil bei allen immer im Ohr klingelt diese Ankündigung, man hat sich für ihn gestreckt mit seiner Erfahrung. Da hat man sich sicherlich ganz anderes erhofft. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also sein Körper scheint ja auch immer wieder zu zeigen, dass er nicht mehr der Jüngste ist, ob es da über den Sommer hinaus überhaupt weitergeht, mal sehen. Aber ich bin komplett bei dir. Da wird sich im Sommer was tun müssen. Noah Losli, wie gesagt, haben wir ja schon öfters mal drüber gesprochen, ist so dieses Phänomen, man weiß, was man bekommt, grundsolider Spieler, aber eben auch kein Upside mehr. Ne? Und da muss man dann schauen, ob man ihn irgendwie als vierten Innenverteidiger mitschleppen möchte, als soliden Backup, oder ob man sagt, man stellt sich da komplett neu auf. Ich bin gespannt. Und was Strompf angeht, den Spielaufbau hast du gerade perfekt geschrieben, sehe ich ebenso kritisch. Aber wir haben noch einen anderen Neuzugang, der im Winter gekommen ist, unser irischer Stürmer Marshall, nordirisch, Entschuldigung. Wie ist dein Eindruck bisher von ihm?
Ich glaube, es ist genau der Spielertyp, der jedem in Bochum gefällt. Also einer, der ackert, der ist sogar jetzt mit Schmerzen oft auf den Platz geht. Hatte sich ja im Training vorab verletzt, wurde dann eine Stunde vor dem Spiel gegen Kaiserslautern getestet, ob er überhaupt mitwirken kann. Wird eingewechselt, trifft nach 8 Minuten und man sieht es bei jedem Ballverlust. Er rennt sofort hinterher. Das ist jemand, Uwe Rösler hat es in der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Kaiserslautern in Bezug auf Matthäus Bero gesagt. Das ist jemand mit Pitbull-Mentalität. Ich finde, das passt noch ein bisschen mehr auf Kalle Marschall. Aber auch da wird es die Herausforderung geben, kann man den über den Sommer hinaus halten oder nicht. Ich werde da demnächst auch nochmal dranbleiben, recherchieren und dann auch was dazu veröffentlichen. Aber das ist schwierig, weil das natürlich ein Spieler ist, der sich jetzt auch in den Fokus spielt und jetzt auch das zweite Mal getroffen hat. Aber grundsätzlich jemand, der sehr gut passt. Das einzige Dilemma, das ich gerade sehe, ist, wo möchte man ihn jetzt in der Startelf einbauen? Also in der Offensive, Yoshi hat eine super Entwicklung genommen. Das muss man auch mal sagen, war aus meiner Sicht der stärkste Mann auf dem Platz am Samstag gegen Kaiserslautern. Onyeka, gegen Düsseldorf hat man gemerkt, wenn er fehlt. Nicht
zu spielen lassen.
Hofmann auch teilweise oft kritisiert, aber war jetzt auch wieder zur Stelle, wichtiger Mann, so gerade auch bei hohen Bällen im eigenen und im gegnerischen Strafraum. Links haben wir eine Vakanz, das ist klar, dadurch, dass Gerrit Holtmann immer wieder mal ausfällt. Alfa Ruprecht überzeugt mich da nach wie vor nicht. Da könnte ich mir am ehesten noch Kalle Marschall vorstellen, auch wenn er sich im Zentrum am wohlsten fühlt. Könntest du dir das auch vorstellen, links? Oder siehst du ihn dann eher im Zentrum und sagst, Mensch, dann ist er halt der Joker, der dann vorne noch ab der 50., 60. Minute wirbeln kann?
Ich gehe mal einen Schritt zurück. Erstmal generell zur Bewertung von Kalle Marschall. Ich glaube, er hat ein Problem gelöst. Er bringt eine tiefe Intensität in unser Spiel vorne rein, die wir so vorher gar nicht hatten im Kader. Ne? Also diese Tiefenläufe, die er immer wieder anbietet, die binden die Innenverteidiger. Er ist absolut stark im Pressing. Wie du es schon gesagt hast, diese Pitbull-Mentalität, die geht den gegnerischen Verteidigern so dermaßen auf die Nerven. Das macht er richtig, richtig gut. Das ist eine super unkonventionelle, einsatzfreudige Spielweise. Wie du sagst, ist super beliebt im Bochum, sofort Publikumsliebling. Und was mich bei ihm natürlich krass überrascht hat, waren diese öffnenden Pässe, die er teilweise gespielt hat, besonders gegen Schalke in Erinnerung geblieben. Das hätte ich so von ihm nicht erwartet, auch als ich ihn mir damals ein bisschen angeschaut habe. Da war das Passspiel eher was, wo ich gesagt habe, mal schauen, ob er das in der zweiten Liga überhaupt vernünftig hinbekommt. Und da war ich super überrascht dazu, dass er jetzt eben seine beiden Tore mit dem Kopf und mit dem rechten Fuß gemacht hat, was irgendwie in den Statistiken super seine Schwächen waren. Also er hat irgendwie 16% gewonnene Kopfbälle gehabt in den Spielen in dieser Saison. Und sein rechter Fuß war immer gefühlt so zum Stehen da, aber nicht zum Schießen. Dass er jetzt mit den beiden Körperteilen seine Tore geschossen hat, chapeau, zeigt, dass eine Datenanalyse auch nicht immer fehlerfrei ist. Genau, was du gesagt hast mit der, wo lässt man ihn spielen? Also ich glaube, wenn Holtmann fit ist, wissen wir alle, dass Holtmann auf links auch spielen muss. Er bringt ein Element ins Spiel, das es sonst in der zweiten Liga kaum so gibt. Onyeka hast du gerade auch schon gesagt, man sieht, wie wenig strukturiertes Spiel man eigentlich ohne ihn hat, weil irgendwie ist ein Element, was gleichzeitig eine defensive Stabilität, aber auch einen so ein offensives Überraschungsmoment mit reinbringt durch seine super saubere Art zu spielen. Miyoshi, stärkstes Spiel gezeigt im Bochum-Adresse. Ich glaube, er hat gezeigt, warum man ihn damals geholt hat, was er anscheinend in England angeboten haben muss. Wendekreis, ja, war ein Bierdeckel gefühlt, wie er da die Gegner ausgespielt hat. Wenn er jetzt noch ein bisschen stärker am Abschluss wäre, hätte er am Wochenende auch 3 Buden gemacht. Top-Spiel. Ja, und Hofmann, ich glaube, wäre der, den die meisten wahrscheinlich als erstes rausschreiben würden. Das Problem ist einfach, viel in unserem Spiel ist auf ihn zugeschnitten, dass wir vorne jemanden drin haben, der die Bälle festmachen und weiterleiten kann. Deswegen weiß ich nicht, wie einfach es ist, ihn rauszunehmen. Und da wäre so eine Idee, vielleicht einen Onyeka ein bisschen weiter vorne einzusetzen und einen Marshall dahinter als hängende Spitze, wenn man jemanden rausnehmen müsste. Aber wie du gerade schon sagst, ein Holtmann schafft eben auch nicht immer die 90 Minuten, beziehungsweise ist öfters mal fit. Deswegen kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das vermutlich die Position sein wird, wo er irgendwie eingesetzt wird. Irgendwie so ein auf dem linken Flügel halb einrückend, wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen Variabilität mit Onyeka in dem Zentrum, weil Onyeka in der Jugend auch das ein oder andere Mal auf dem Flügel gespielt hat, könnte gut ausweichen. Das wäre so meine Idee.
Ja, es ist ja auch wichtig, gerade für die Offensive Alternativen zu haben, weil die fehlen ja auch teilweise auf der Bank. Das muss man auch ganz klar sagen. Also es gibt ja keine Mittelstürmer-Alternative beispielsweise. Wobei ich jetzt ganz spannend finde, dass es in der U21 jemanden gibt, den du auch bei ihrem Podcast erwähnt hattest, als er im Winter neu dazugekommen ist. Angreifer Köster, der aktuell für sehr, sehr viele Tore verantwortlich ist, ausgeliehen von Holstein Kiel, womit wir so ein bisschen auch bei unserem dritten abschließenden Thema des heutigen Podcasts sind, weil wir ein bisschen über die neue U21-Liga reden wollen. Das hat die DFL vergangene Woche beschlossen und Claudio, du kannst uns da mal so ein Update geben, was da auf uns zukommt. Ich muss dazu sagen, der VfL möchte sich jetzt auch in den nächsten Tagen dazu äußern, ob man da mitwirken will und wenn ja, in welcher Form.
Genau, also das muss man sich nicht als neuen Ligabetrieb vorstellen, der irgendwie die U21-Mannschaften in der dritten, vierten, fünften Liga ersetzt, sondern es ist ein Zusatzwettbewerb, der ist freiwillig. Spielberechtigt sind erstmal alle Spieler der Altersklassen U17 bis U21. Dazu darf man 4 ältere Spieler einsetzen. Beispielsweise Langzeitverletzte, die irgendwie zurück auf dem Weg zum normalen Ligabetrieb sind. Das Ganze muss auch nicht zwangsläufig zu Hause bei irgendeinem Verein stattfinden. Man kann sich auch in der Mitte irgendwo treffen. Die Spiele sollen bis auf die Finalrunde auch alle unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattspielen. So mein Eindruck ist so ein bisschen, dass es wie das ist, was wir unter Gert-Jan Verbeek mal hatten, so sehr, sehr regelmäßige Testspiele, nur in einer geordneten Form, die ein bisschen organisierter ist. Also würde, klar, mit so einer gewissen Ligastruktur noch, aber eben auch kein harter Wettbewerb, wie es vielleicht die dritte oder vierte Liga ist. Ne? Und ich glaube, wenn ich jetzt so ein bisschen in die Pros und Cons reinspringen würde, ich glaube, der größte Punkt dagegen wäre, Ist das denn jetzt wirklich eine Wettbewerbsintensität, wie man es sich wünscht für die Entwicklung von jungen Spielern? Und ich glaube, ein Punkt, den man auch nicht unterschätzen darf, es ist für junge Spieler, die gerade aus der Jugend kommen, glaube ich, gerade dieser Lerneffekt gegen Leute auch Ü25, Ü30 zu spielen, so alte Haudegen, die körperlich vielleicht einem selber noch überlegen sind. Das ist, glaube ich, doch genau das, warum die Spielpraxis auch in unteren Ligen für junge Spieler so, so wichtig ist. Und dieses Element wird natürlich da direkt rausgenommen.
Ja, ich glaube, eine Bewertung jetzt fällt auch deshalb schwer, weil man sich noch nicht genau vorstellen kann, wie es dann am Ende abläuft. Ich denke, dass gerade U19, U17 Spieler am ehesten davon profitieren werden, weil sie dann schon die ersten Schritte im Männerfußball gehen können, weil sie gegen Spieler spielen, die, selbst wenn sie nur ein paar Jahre älter sind, aber eben schon einen Schritt weiter sind. Also da kann es helfen. Ich glaube, dieser große Wettbewerbsreiz, der fehlt da, auch wenn es am Ende zu einer Finalrunde kommen soll, dann auch mit Publikum und so. Aber nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, dass das auch schwer sein könnte, je nachdem, wann diese Spiele auch stattfinden. Wenn das beispielsweise unter der Woche ist, ist es eine zusätzliche Belastung. Also muss man mal sehen. Die Vereine haben sich sehr klar dafür positioniert und diese Liga auf den Weg gebracht. Man könnte natürlich jetzt auch einen Schritt weitergehen und darüber diskutieren, braucht es die zweiten Mannschaften dann noch in der dritten, vierten, fünften Liga, wenn man da schon die Möglichkeit hat, ja, junge Talente auf einem anderen Niveau einzusetzen. Also das ist ja auch eine Diskussion, die immer wieder geführt wird. Braucht es vielleicht sogar irgendwann doch eine separate U21-Liga mit allen zweiten Mannschaften? Da hat man natürlich das Problem, dass man dann eben nicht gegen den, auf Deutsch gesagt, abgewichsten 32-Jährigen von Rot-Weiß Oberhausen spielt. Das hat alles so seine Vor- und Nachteile. Ich bin da mal sehr gespannt, wie der VfL das auch angeht, also was für eine Mischung das dann sein wird. Wird es so ein Top-Talente-Team geben? Und dann sind wir dann am Ende wieder bei diesem Testspielmodell, das es ja eigentlich schon mal gab.
Ja, ich glaube, gerade für die Clubs, die bisher keinen Übergangsspielbetrieb haben, eine Leverkusen hat ja beispielsweise auch keine zweite, leihen da sehr, sehr viel aus und Spieler, die vielleicht gerade aus der U19 rausfallen, aber in der ersten Mannschaft irgendwie noch ein bisschen zu weit weg sind, um da regelmäßig Spielpraxis zu ermöglichen. Für solche Vereine ist das sicherlich ein sehr, sehr guter Modus. Wenn ich jetzt aber auch noch überlege, dass es natürlich auch Vereine gibt, die in der UEFA Youth League und anderem spielen, da ist ja die Belastung auch schon sehr, sehr hoch, ne? Also wie groß sollen denn die Jugendmannschaften sein, damit man dann im Zweifel alles abdecken kann. Also ich bin gespannt, wie man das organisiert.
Die werden wahrscheinlich gar keine Mannschaft melden. Nee. Also das zeichnet sich hier und da auch schon ein bisschen ab. Wobei dann natürlich auch wieder die Frage ist, auf welchem Niveau begegnet man sich dann?
Ja.
Wenn dann die Top-Teams, Dortmund ist ja beispielsweise im Nachwuchs sehr, sehr erfolgreich, wenn die dann ja kein Team für diese U21-Liga melden. Die haben ja auch eine sehr gute beide Mannschaft in der Regionalliga. Also ja, ich bin erstmal gespannt auf die Entscheidung des VfL, ob man daran mitwirken wird. Wobei, sie haben auf der Mitgliederversammlung der DFL dafür gestimmt. Also deshalb gehe ich davon aus, dass man da auch eine Möglichkeit finden wird, dieses Team an den Start zu bringen.
Ist halt dieses Qualitätsthema nochmal aufzugreifen. Das ist natürlich auch dann die Frage, wenn du sagst, selbst wenn man so ein Top-Talente-Team an den Start bringt, wenn der Ligabetrieb natürlich immer noch die Priorität Nummer eins ist, kann es natürlich auch einfach sein, dass das dieses Auffangbecken wird für die Leute, die eben in den U17, U19, U21 Mannschaften keine Spielzeit bekommen, wo man sagt, okay, die spielen dann unter der Woche in einer gemischten Truppe, um einfach auch ein bisschen Wettbewerbsintensität zu bekommen. Aber das ist dann eben auf einem anderen Level, als es der richtige Spielbetrieb ist. Wird man sehen, wie sich das am Ende komplett ausgestaltet, ob sinnvoll ist. Lass uns erstmal da die Entscheidung des Vereins abwarten und dann können wir es immer noch entweder loben oder totreden.
Ja, und dann natürlich auch die ersten Spiele abwarten. Wie gesagt, in der neuen Saison soll das Ganze dann starten.
Die Meldefrist ist ja auch erst im Juni, also noch ein bisschen Zeit ist es.
Exakt, ja. Bis dahin wird eine Menge passieren. Wir werden noch einige Podcast-Folgen haben und ich glaube, für heute haben wir dann erstmal das Wichtigste besprochen, oder?
Ich glaube, wir sind durch. Dann herzlichen Dank wieder fürs Zuhören, für euer fleißiges Kommentieren, für euer Feedback. Hoffen, ihr hattet auch wieder Spaß an der Folge und bis zum nächsten Mal. Ciao, Philipp.
Ciao.